Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Hallo und herzlich willkommen zu Focus Europa, dem Europa-Magazin bei Radio Dreieckland am 30. Oktober 2013. Heute zusammengestellt von der Maike. Mit drei Aktionen will Digital Courage auf ihre Forderung, die Vorratsdatenspeicherung komplett zu streichen, aufmerksam machen. Kollege Michel sprach gestern mit Rena Tangens zu den europäischen Aspekten der Vorratsdatenspeicherung. Außerdem RTL-Redakteurin Caro sprach mit Barbara Loch-Bieler, der Vorsitzenden des EEP-Menschenrechtsausschusses, die in den letzten beiden Tagen mit einer Delegation in Serbien unterwegs war. Sie sprach mit ihr über die Rolle der Menschenrechte und des Minderheitenschutzes beim EU-Beitrittskandidaten Serbien. Ein paar Takte Musik kommen heute mal wieder von der Folkband Unkenschnabel aus Freiburg. Und wir beginnen wie immer mit den Focus Europa Nachrichten vom 30. Oktober 2013.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
In Luxemburg beginnen die Koalitionsverhandlungen für ein Dreierbündnis ohne Dauerpremier Juncker. Seit dem gestrigen Dienstag verhandeln Sozialdemokratinnen, Liberale und Grüne miteinander. Bei den vorgezogenen Neuwahlen vor gut einer Woche erhielten sie zusammen 32 Mandate im 60 Mandate zählenden Parlament. Die drei Parteien wollen Jean-Claude Junckers christlich-soziale Volkspartei an der Regierung ablösen. Deren Koalition mit den Sozialdemokraten war im Juli wegen einer abenteuerlichen Geheimdienstaffäre gescheitert. Junckers Partei erhielt trotzdem noch ein Drittel der Stimmen. Philipp von der Linken Luxemburgs sagt gegenüber Radio Dreieckland:
Es hat sogar nach dem Wahlresultat niemand an die Dreierkoalition gedacht. Es hieß dann eigentlich am Wahlabend, ja, die CSV, also die Christsozialen mit Juncker, würden dann halt Koalitionsgespräche führen und dann auch mit großer Wahrscheinlichkeit die nächste Regierung anführen. So. Und dann gestern Abend gibt es eben überall, dass sich eigentlich die drei, also die Liberalen, die Sozialdemokraten und die Grünen einzeln und ja damit Juncker quasi aus dem Amt putzen wollen. Und das wäre schon historisch, weil die Christsozialen eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg nur einmal sich in der Oppositionsbank wiederfanden. Und Juncker war die letzten 18 Jahre im Amt. Und ja, das wäre schon was Neues. Die Frage ist halt nur, inwiefern das ist halt inhaltlich auch was Neues ist.
Immobilienblase made in Germany. Die Bundesbank wies kürzlich darauf hin, dass Immobilien in deutschen Ballungsgebieten bis zu 20% überbewertet sein könnten. Diese Warnung wird nun auch von Eurostat-Zahlen untermauert. Die Zahlen der Europäischen Statistikbehörde weisen für das vierte Quartal 2012 einen Anstieg in der Preiszunahme von 5% gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Der bundesdeutschen Preissteigerung steht ein Rückgang der Immobilienpreise in der EU um 1,6% entgegen. Aufgrund der lockeren Geldpolitik der Europäischen Zentralbank sowie der amerikanischen Fed gibt es sehr viel Geld im Umlauf, das händeringend nach Investitionsmöglichkeiten sucht. Immobilien in bisher weitgehend krisenresistenten Ländern liegen deshalb hoch im Kurs, was schnell zu einer Überhitzung des Immobilienmarkts führen kann. Ohne Datenschutz kein Freihandelsabkommen. Die Vize-Kommissionspräsidentin und Kommissarin für Rechtsfragen Viviane Reding hat gestern auf einer Veranstaltung in Washington über das Freihandelsabkommen der Europäischen Union und den USA gesprochen. Sie warnte davor, den Datenschutz in die Verhandlungen des Freihandelsabkommens mit einzubeziehen. Sie machte deutlich, dass Datenschutz ein fundamentales Recht ist, über das nicht verhandelt werde. Neben dem Datenschutz fordert sie, dass durch die Geheimdienstaktivitäten seitens der USA angeschlagene Vertrauen zwischen den Partnern wieder aufzubauen. Ein wichtiger Schritt für dieses Vertrauen sei es, EU-Bürgern und Bürgerinnen die gleichen Rechte im bevorstehenden US Privacy Act einzuräumen wie US-Bürgern. Flüchtlinge besetzen Akademie der Bildenden Künste in Wien. Nachdem die Kirchenbesetzung im vergangenen Jahr beendet wurde, kamen die Flüchtlinge im Keller eines Klosters unter. In einer ersten Erklärung bedauern die Flüchtlinge, dass die Verhandlungen mit der Caritas über die Hausordnung im Kloster der Gruppe viel Kraft geraubt habe. Das Kloster sei am Ende lediglich ein netteres Flüchtlingswohnheim gewesen, ohne Selbstbestimmung der dort Wohnenden. Vor wenigen Tagen seien die Flüchtlinge erneut auf die Straße gesetzt worden. Deshalb besetzen sie nun die Akademie der Bildenden Künste, einen öffentlichen Platz, um auf ihre Lage aufmerksam zu machen. Was die Flüchtlinge eigentlich wollen, ist ein selbstbestimmtes Haus, in dem sie und andere Flüchtlinge wohnen können. Dieses Haus soll als Anlaufstelle und Knotenpunkt der Flüchtlingsbewegung dienen. NSA-Chef Alexander im Kongress. Der Chef der National Security Agency, Keith Alexander, antwortete gestern im Kongress auf Fragen der Abgeordneten zur US-Späh-Affäre. Dabei behauptete Alexander, dass die von Spanien und Frankreich kritisierten Überwachungsmaßnahmen von Telefongesprächen zwischen den beiden Ländern überhaupt nicht von der NSA durchgeführt wurden. Vielmehr wären diese Daten von französischen bzw. dem spanischen Geheimdienst gesammelt worden und im Rahmen der Geheimdienstkooperation der NATO-Länder in den Bestand der NSA gelangt. Jobbik rechts überholen. In Ungarn kann die rechtskonservative Fidesz-Partei mit ihrem christlich-konservativen Koalitionspartner bequem mit einer Zweidrittelmehrheit regieren. Politisch rechts daneben konnte die Jobbik-Partei bei den Wahlen 2010 noch einmal 12% der Stimmen auf sich vereinen. Nun will die ungarische Morgenröte dieses rechtslastige Parlament noch weiter rechts überholen. Enttäuschte Jobbik-Anhänger wollen mit der ungarischen Morgenröte im kommenden Jahr zu den Parlamentswahlen antreten. Vorbild sei die mittlerweile als Terrororganisation eingestufte Goldene Morgenröte in Griechenland. Protest gegen Homophobie in Rom. Am vergangenen Wochenende hatte sich ein 21-Jähriger von einem Hochhaus in Rom in den Tod gestürzt, weil er laut seinem Abschiedsbrief die homophobe Gesellschaft in der italienischen Hauptstadt nicht mehr aushielt. Damit ist das schon der dritte schwule Römer, der in diesem Jahr Selbstmord wegen Homophobie begeht. Fabrizio Marazzo, Sprecher des italienischen Schwulenzentrums, gibt an, dass von den 20.000 Anrufern, die in der Beratungsstelle betreut werden, rund 10% schon darüber nachgedacht haben, sich umzubringen. Wegen des jüngsten Selbstmords protestieren heute Aktivistinnen und Aktivisten in Rom um Druck auf das Parlament auszuüben. Sie fordern eine effektivere Gesetzgebung gegen Homophobie. Eine entsprechende Gesetzgebung hat das Unterhaus bereits passiert, droht aber an den Stimmen der Berlusconi-Partei im Senat zu scheitern. EU-Parlamentarier in Washington. In dieser Woche waren gleich mehrere EU-Parlamentarier und Parlamentarierinnen in Washington, um sich mit Vertretern des US-Geheimdiensten über die scharf kritisierten Abhörmaßnahmen auszutauschen. Der CDU-Abgeordnete im Europaparlament Brok sieht die Gespräche auf einem guten Weg. Der Sprecher der Datenschutzgruppe im Europaparlament, Jan-Philipp Albrecht, sieht das anders. Er bemängelt, dass nach dem Abhörskandal rund um das Telefon der Bundeskanzlerin nun ein No-Spy-Abkommen im Gespräch sei, das den einfachen Bürger und der einfachen Bürgerin überhaupt nichts hilft. Im Deutschlandfunk fügte er hinzu, Zitat, auch die Geheimdienste in Europa agieren nicht mehr nach dem Anspruch von Recht und Gesetz, den wir eigentlich mal in den europäischen Staaten formuliert haben, sondern schieben sich gegenseitig die Daten zu. Das muss aufhören, ansonsten kommen wir direkt in den Überwachungsstaat. Unibesetzungen zum Semesterbeginn in Bulgarien. Seit vergangenem Wochenende werden in Bulgarien zahlreiche Universitäten aus Protest gegen mangelnde Transparenz in der Regierung besetzt. Die Studierenden fordern den Rücktritt der Koalitionsregierung, die Auflösung des Parlaments und vorgezogene Neuwahlen. Seit der Medienmogul Dejan Pevski zum Chef der staatlichen Agentur für nationale Sicherheit, DANS, gewählt worden war, demonstrieren täglich Tausende vor dem Parlament in Sofia. Obwohl die Entscheidung einen Tag später rückgängig gemacht wurde, sind die Protestierenden geblieben. An den Universitäten hängen nun Plakate mit Sprüchen wie »Bulgarien repariert«, »Bulgarien wird repariert«, »Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten«. Die Sprüche kommen teilweise aus sozialen Netzwerken und werden von Aktivistinnen und Aktivisten für die Besetzer und Besetzerinnen abgeschrieben. Und das waren die Fokus Europa Nachrichten vom heutigen Mittwoch, den 30. Oktober, in der Ausgabe von 12.30 Uhr.
Die große Koalition wird kommen und mit ihr eine Neuauflage der Vorratsdatenspeicherung, die gerade in den Koalitionsverhandlungen hinter verschlossenen Türen diskutiert wird. Dabei beschwert sich Angela Merkel neuerdings selbst, ausgesperrt und überwacht zu werden. Aktivistinnen und Aktivisten von Digital Courage e.V. in Berlin fordern deshalb auf ihrem mitgebrachten Banner »Was du nicht willst, dass man dir tu« stoppt die Vorratsdatenspeicherung. Mit drei Aktionen wollen sie nicht nur ihrer Forderung, die Vorratsdatenspeicherung komplett zu streichen, Nachdruck verleihen. Eine Viertelstunde vor Beginn der Aktion, am gestrigen Dienstag, bei dem Koalitionsgespräch zu Justiz und Innen, sprach RDL mit Rena Tangens auch zu den europäischen Aspekten. Ein Beitrag von Kollege Michel.
Also, ihr seid jetzt seit 13 Uhr beim Paul-Löbe-Haus, also ihr habt Zugang zum Regierungsviertel bekommen. Ja. Was macht ihr denn jetzt genau da? Wie seid ihr da? Was macht ihr gerade da?
Wir stehen hier heute, weil heute die Arbeitsgruppe zum Thema Justiz und Inneres tagt von den Koalitionsverhandlungen. Und wir wollen klar machen, dass Grundrechte etwas sind, was nicht verhandelbar ist. Und wir haben speziell ein Transparent für Frau Merkel mitgebracht, das sagt, was du nicht willst, was man dir tu, Punkt, Punkt, Punkt. Ich glaube, die meisten wissen, wie der Satz weitergeht. Das fügt auch keinem anderen zu. Und wir haben darunter stehen, Merkel stoppt die Vorratsdatenspeicherung. Denn es ist scheinheilig zu sagen, hier die NSA spioniert mein Handy aus. Das ist ja nicht in Ordnung, wenn man selber drauf und dran ist, die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland wieder einzuführen. Und wir wollen da ein für alle Mal jetzt eine klare Aussage, dass das nicht gemacht wird. Denn nur Daten, die gar nicht erst gespeichert werden, sind sicher.
Jetzt haben wir letzte Woche das EP gehabt, das Europaparlament, das hat beschlossen, da gibt es schon wieder Dokumente heraus, dass gerade die Bundesregierung, die aktuell geschäftsführende Bundesregierung, auf die Bremse getreten hat, um ja nicht zu einer EU-Datenschutzverordnung zu kommen, in Kooperation mit Cameron. Das ist ja der zweite Aspekt, nämlich dass dort das GCHQ ja einer der wesentlichen Interzeptoren oder der Aufzeichner von all Daten und elektronischen Kommunikationen ist.
Das ist richtig. Das hat aber einen anderen Aspekt, nämlich die Europäische Datenschutzgrundverordnung beschäftigt sich vor allem mit dem, was Firmen mit Daten tun oder tun dürfen. Und da geht es natürlich um die Giganten wie Google, Facebook, Microsoft und Co. Und die sind natürlich auch wiederum extrem wichtig für die Geheimdienste, weil sie dort dann Informationen über die Bürgerinnen und Bürger in wunderbar aggregierter Form direkt abgreifen können und nicht im großen Chaos, was durch irgendwelche Leitungen geht. Und ein großer Kampf brennt um die Europäische Datenschutzgrundverordnung. Allein die amerikanische Handelskammer hat 80 Lobbyisten geschickt nach Brüssel für mehrere Jahre, um dort die Abgeordneten und die Leute von der Kommission zu lobbyieren und zu beeinflussen. Und gar nicht mitgezählt die Lobbyisten, die von verschiedenen Firmen dort sind. Und die versuchen natürlich, aus der Sache rauszukommen. Grundsätzlich ist es nämlich eine gute Sache, dass wir europaweit die gleichen Datenschutzregeln bekommen. Wir wollen natürlich, dass wir das Datenschutzniveau von Deutschland mindestens halten. Eigentlich muss es verbessert werden, um es den neuen Gegebenheiten, die durch elektronische Speicherung da sind, in großem Stil also von Daten des Alltags erstmal. Also diese Verbesserungen müssen halt gemacht werden. Nein, sind sie noch nicht. Die kommen um 14 Uhr.
Um 14 Uhr.
Und wir stehen hier schon, um die zu empfangen.
Genau. Also eine Stunde schon mal vorher die Aufmerksamkeit darauf gerichtet und Ihnen auch die Gelegenheit zu geben, in das Gespräch zu kommen. Kommen wir nochmal zurück zur Vorratsdatenspeicherung selbst. Da ist ja im Prinzip jetzt der Punkt dabei, das ist eine EU-Regelung, die auch durchgesetzt werden soll gegen das deutsche Datenschutzstandardsrecht, aber von der CSU zumindest genauso favorisiert wird.
Also die Vorratsdatenspeicherung beruht auf einer europäischen Richtlinie. Im Unterschied zu der Datenschutzgrundverordnung gilt eine Richtlinie nicht unmittelbar, sondern muss erstmal in nationales Recht umgesetzt werden. Und wir hatten ja 2008 dann schon mal ein Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung in Deutschland. Dagegen haben wir Verfassungsbeschwerde eingelegt und das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass die Vorratsdatenspeicherung, dass dieses Gesetz verfassungswidrig und nichtig ist. Und seitdem haben wir keine mehr in Deutschland und ich denke, wir leben recht gut damit. Und die Richtlinie ist aber weiterhin da und die Vorratsdatenspeicherung ist nun aber auch von anderen Mitgliedstaaten angezweifelt worden, ob die denn sich mit der Menschenrechtscharta vereinbaren lässt. Und deswegen hat es eine Verhandlung vor dem Europäischen Gerichtshof gegeben in Luxemburg. Und am 7. November wird das Urteil gesprochen. Da sind wir sehr gespannt. Kann sein, dass die Richtlinie insgesamt gekippt wird. Das kann sein, dass sie verändert werden muss. Aber ich denke, wir brauchen ein starkes Statement von der deutschen Regierung, die sagt, Vorratsdatenspeicherung ist nicht akzeptabel, denn wir sehen ja, was mit gespeicherten Daten passiert. Das ist nicht zumutbar, sozusagen die Überwachungsgesamtrechnung, die das Bundesverfassungsgericht da aufgestellt hatte, die ist mittlerweile so stark zugunsten von Überwachung, die Waagschale, das können wir nicht weiter dulden, wenn wir nicht unseren Rechtsstaat und die Grundrechte der Bürger gefährden wollen.
Kommen wir nochmal zurück zu eurer Aktion. Wie gesagt, es dürften jetzt in der nächsten Viertelstunde so langsam dann nachher die Wagen oder die fahren die dann, kommen sie zu Fuß oder kommen sie mit dem Wagen bei euch auftauchen. Ihr habt auch vor, morgen ist die große Koalitionsrunde, dann tagt diese Arbeitsgruppe wieder am Donnerstag, wenn ich das richtig sehe, nochmal aufzutauchen. Wie viel seid ihr denn im Moment jetzt gerade so oder wie denkt ihr, können überhaupt noch mehr dazu kommen oder könnten mehr dazu kommen?
Ja, selbstverständlich. Alle sind willkommen. Also im Moment sind wir haben wir uns ja alle Schilder und transparente Leute da, aber wir freuen uns natürlich, wenn weitere dazukommen. Morgen wird es wahrscheinlich nochmal deutlich voller. Morgen ruft auch Campact mit auf. Und wir werden morgen auch noch eine schöne Aktion haben. Morgen ist es nicht vor dem Paul-Löbe-Haus, sondern morgen sind wir vor dem Willy-Brandt-Haus, wo dann die große Runde der Koalitionsgespräche tagt.
Okay, ich höre im Hintergrund, jetzt kommt, was ist das? Kommt da gerade jemand oder?
Ach nein, das ist so ein Ton, den man mit einem Megafon erzeugen kann.
Wunderschön.
Es gibt auch noch andere Leute hier, die ihre Meinung vortragen möchten.
Okay, gut, also morgen die große Runde im Willy-Brandt-Haus, da werdet ihr auch wieder sein und hoffentlich noch mit einer ganzen Reihe noch anderen. Campact, hast du gerade schon gesagt, kommt dazu. Ja. Und dann am Donnerstag. Die Deutsche Vereinigung für Datenschutz. Und morgen und am Donnerstag geht's dann in Justiz und Inneres in die zweite Runde rein. Wird man dann schon ab dem Donnerstag ungefähr sehen können, wer da wie eingeknickt oder nicht einknickt oder hart bleibt?
Schwer zu sagen, wie konkret die Ergebnisse sein werden oder wie weit die nach außen dringen werden. Also was wir jetzt beobachten können, ist die typische Umarmungsstrategie. Wer die Nachrichten verfolgt hat, hat gesehen, dass Herr Seehofer jetzt plötzlich sagt, dass man das mit der Vorratsdatenspeicherung doch einmal überdenken müsste und ob das nicht gefährlich sei. Aber er sagt dann, dass die Speicherdauer von 6 Monaten möglicherweise zu lang sei. Das ist Augenwischerei, also nur die Speicherdauer dann zu begrenzen. Diese Daten dürfen einfach gar nicht erst gespeichert werden, denn wer kontrolliert schon, wie lange die Daten dann tatsächlich noch auf irgendwelchen Festplatten herumliegen und ob die Löschfrist eingehalten wird, und das kann niemand garantieren. Die Daten sollten gar nicht erst gespeichert werden, nur dann sind sie sicher. Wir sollten uns da also nicht sozusagen die freie Sicht vernebeln lassen auf das, was da passiert.
Aber das wird sicherlich so ein Punkt so sein, des Angebotes oder zu verkaufen, zu sagen, naja, wir haben es jetzt reduziert auf 3 Monate und dann ist schon alles so paletti oder
das
so.
Das wäre denkbar, das wird dann getarnt als Quick Freeze Plus. Also Quick Freeze bedeutet, dass wenn ein konkreter Verdacht vorliegt gegen eine Person, dass man dann anfängt, die Verbindungsdaten über diese Person zu sammeln. Das halte ich persönlich für vertretbar, denn uns geht es natürlich nicht darum zu verhindern, dass gegen Straftäter ermittelt wird, sondern uns geht es darum, dass es keine
anlasslose Befehl?
Überwachung der gesamten Bevölkerung geben darf.
Ja, immer vorausgesetzten richterlichen Befehl dazu, dann das gestattet.
Genau, und Quick Freeze, möglicherweise wird man versuchen, uns das als Quick Freeze Plus zu verkaufen, dass man eben doch von allen speichert und das anders nennt. Also da müssen wir wachsam sein und wir sollten sehr klarstellen, dass das einfach gar nicht geht.
Gut, abgehört werden wir jetzt auf jeden Fall, das kann man ja schon sagen. Also wir sind ja jetzt in der Reichweite der USA.
Hallo nach Großbritannien, hallo nach USA.
Genau, diese Größe.
Und hallo an alle Hacker, die außerdem noch zuhören.
Das war Rena Tangens von Digital Courage, heißt ihr jetzt.
Nein, nicht Englisch, sondern Digital Courage.
Eine Delegation des Menschenrechtsausschusses im Europaparlament hat in den vergangenen 2 Tagen Serbien besucht. Es ging dabei um den Schutz von Menschenrechten und Minderheiten und welche Rolle sie bei der EU-Kandidatur Serbiens spielen. Kollegin Caro sprach mit Barbara Lochbieler, der Vorsitzenden des Menschenrechtsausschusses, unter anderem über die Situation von Roma in Serbien und ob ein EU-Beitritt hier zu Verbesserungen führen kann.
Warum hat die Delegation denn Serbien besucht?
Es gibt ja jetzt den Kommissionsfortschrittsbericht zu Serbien, der die weiteren Verhandlungen zu einem möglichen Beitritt schildert. Den haben wir jetzt ganz neu von Oktober. Und da gibt es eine Fülle von relevanten Menschenrechtsproblemen. Und da haben wir uns gedacht, es ist eine ideale Zeit, jetzt zu fahren, mit einem Schwerpunkt auf Minderheitenrechte, Geschlechtergleichstellung und auch die Situation der Roma.
Ich habe gehört, dass das Verhandlungskapitel zu Justiz, Grundrechten und innere Sicherheit zuerst geöffnet wird. Wie sehr spielt denn die Diskriminierung von Minderheiten eine Rolle in den Beitrittsverhandlungen?
Zunächst ist es sehr gut, dass Sie dieses Kapitel öffnen, weil es gibt jetzt ganz massive Probleme innerhalb der Justiz. Es gibt zum Beispiel, es steht auch in dem Bericht ganz klar, dass man eigentlich von einem Mangel an Unabhängigkeit der Justiz sprechen muss. Das heißt, die politische Ebene beeinflusst stark das Justizwesen. Und das ist natürlich weit entfernt von den Standards, die wir in der EU haben. Das ist einmal in sich, was die Justiz betrifft. In Jugoslawien gibt es sehr viele Minderheiten. Also wir haben uns getroffen mit einem selbstgewählten Rat der nationalen Minderheiten. Also da gibt es Bosniaken, Albaner, Kroaten, eine deutsche Minderheit, die Roma-Minderheit aus Bulgarien, aus Rumänien, aus Ungarn, eine Fülle von. Die alle, mit denen haben wir geredet, die begrüßen einen möglichen Beitritt zur EU. Es gibt auch einen neuen Gesetzesentwurf für die Rechte von Minderheiten. Dieser Gesetzesentwurf hat vieles, was sie begrüßen. Jetzt bestimmt aber oder prüft das Verfassungsgericht nochmal, ob es bei diesem Gesetz bleiben kann oder nicht. Und da gibt es natürlich Sorgen, dass es einzelne Sachen gibt, wer zuständig ist oder wie das umgesetzt wird, wo die kritisieren. Das ist eine lebhafte Debatte. Im Vergleich zu früher haben sie aber gesagt, gibt es deutliche Verbesserungen. Die Gruppe allerdings, deren Lebensbedingungen extrem schlecht sind, sind die Roma. Und da ist es unabhängig, in welchem Gebiet die leben. Wir haben selber eine Siedlung besucht. Wenn ich da Siedlung sage, wäre wahrscheinlich treffender, es als ein Slum zu bezeichnen, wie man das in der dritten Welt oft sieht, in der sogenannten dritten Welt. Also hier sind meiner Meinung nach gravierende Menschenrechtsprobleme immer noch.
Können Sie die gerade schildern?
Es ist so, durch den Zerfall und die verschiedenen Kriege in Jugoslawien sind die früheren Bürger Jugoslawiens jetzt zu Bürgern anderer Staaten geworden, Kroaten aus dem Kosovo. So, und die Roma hatten schon immer Probleme, sich zu registrieren, eine Geburtsurkunde zu haben, oder sie sind umgezogen oft. Und es gibt jetzt viele Menschen, die eigentlich Kroaten sind, aber in Serbien leben und sie sind vor allem Roma und werden jetzt von einer Institution in die andere geschickt, wer zuständig ist, ihnen eine Bescheinigung auszustellen, dass sie sich registrieren können, zum Beispiel in Serbien. Da haben wir also in Belgrad mit Leuten gesprochen. Wenn sie das nicht können, wenn sie keine solche Registrierung haben, dann können sie sich auch nicht anmelden in irgendein Gesundheitswesen oder in ein Sozialsystem und Unterstützung bekommen. Das ist ein sehr großes Problem. Die Unterkünfte sind also ohne Wasser, ohne Strom, sehr viele Ratten. Die Leute besorgen sich dann den Strom nachts von den Nachbarschaften, die Strom haben. Es kommt natürlich da extrem zu Konflikten. Wenn man sich anschaut, die Gruppe, die am wenigsten Zugang zum Arbeitsmarkt hat, sind eigentlich Roma-Frauen, ja, hat das Arbeitsministerium gesagt. Also die Lebenslage, was das Recht auf Gesundheit, auf Arbeit, auf Bildung angeht, also der Vertreter im Parlament der Roma hat gesagt, 80% der Roma in Serbien sind Analphabeten, ist extrem schlecht. Die serbische Regierung hat sich jetzt einen Aktionsplan gegeben, an dessen Umsetzung sie arbeiten, um die Lage zu verbessern. Da fand ich, gab es einzelne sehr innovative Ideen. Zum Beispiel, dass man jetzt die Beratungszentren, die für Roma existieren, auch in den Siedlungen, dass man deren Adresse nehmen kann, wenn man zum Beispiel ein Konto eröffnen will oder wenn man einfach als Rechtsperson auftreten will. Das ist schon eigentlich ein Fortschritt.
Werden diese Sachen denn auch umgesetzt oder stehen die nur auf dem Papier des Aktionsplans?
Ja, das ist so, also manche Sachen werden erst seit jüngster Zeit umgesetzt, da ist es schwierig, das zu messen. Also die ersten Ergebnisse, dass man das annimmt, also dass die Roma diese Beratungszentren als ihre Adresse annehmen, das läuft eigentlich gut, hat man uns gesagt. Es ist aber bei Weitem noch nicht flächendeckend im ganzen Land so. Außerdem ist es ja nur eine Krücke, sage ich jetzt mal, dass man in ein Versorgungssystem kommt. Es muss natürlich dafür gesorgt werden, dass es adäquate Wohnung, damit meine ich, dass man Kanalisation hat, Strom hat, Wasser hat, Heizung hat. Da muss noch viel getan werden.
Und jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, dass die Roma einen EU-Beitritt begrüßen würden. Welche konkreten Verbesserungen würden sich denn dadurch für Sie ergeben?
Es gibt natürlich auch innerhalb der EU große Probleme für die Roma. Wenn Sie schauen, wie manche da in Rumänien, in Bulgarien leben, sind sie eigentlich die ärmste Gruppe unserer größten ethnischen Minderheit in Gesamteuropa. Da gibt es keinen Automatismus, dass sich das verbessern würde. Aber wenn Sie gibt es jetzt Auflagen in dem Fortschrittsbericht, also die Situation der Roma ist so und so, sie müssen jetzt den Aktionsplan umsetzen. Durch die Umsetzung im Laufe der Jahre, das geht ja jetzt nicht alles so schnell, wird erhofft, dass es eine Verbesserung gibt.
In dem Kontext, dass Serbien potenzielle Asylbewerberinnen an der Ausreise hindert, wie stark ist denn da der Druck von der EU auf Serbien?
Der Druck der EU ist nicht besonders stark. Es kann ja auch vermutet werden, dass die EU selber sogar eher Druck auf die serbischen Autoritäten ausgeübt hat, so zu handeln, dass die Asylbewerber nicht, wenn sie aus Deutschland oder aus Europa zurückkommen, nicht nochmal ausreisen dürfen. Da gibt es Schilderungen auch von einem Minderheitenzentrum, die sagen, ihnen haben Leute berichtet, es gibt Stempel in einem Pass, wo drin steht, der war in Deutschland, der darf die nächste Zeit nicht mehr ausreisen. Es gibt Beschreibungen, dass Leute, die an die Grenze kamen, dass die man gefragt hat, wie viel Geld haben sie? Und dann haben die gesagt, nee, es reicht nicht oder sie haben nicht genug, dann durften sie nicht ausreisen. Da gibt es viele Beschreibungen, was es nicht gibt. Und ich habe mit diesem Ombudsmann in Serbien geredet. Es gibt keine Einzelfälle, wo die Leute das dokumentieren und dann auch vor Gericht bringen. Ich werde das in meiner Berichtslegung jetzt nach Europa an den Erweiterungskommissar Füle und auch an den Berichterstatter im Parlament zu Serbien weitergeben, weil da müssen wir nachhalten. Aber wie gesagt, es ist jetzt, glaube ich, dass viele EU-Staaten da sogar ganz zufrieden sind, dass Serbien den Druck auf die Roma erhöht, nicht mehr auszureisen. Ich kritisiere das, muss ich gleich dazu sagen, das ist wirklich eine Form der Diskriminierung. Es ist aber schwierig, hier rechtlich vorzugehen, weil es im Einzelnen die Leute oft nicht wollen, dass sie sich dann outen und sagen, mir ist das passiert und dagegen gehe ich vor.
Wie glaubwürdig können dann Forderungen sein, seitens der EU die Menschenrechte umzusetzen, wenn eben einerseits es diesen Druck auf Serbien gibt, ja, Menschen an der Ausreise zu hindern und wenn auch gleichzeitig nach Serbien abgeschoben wird von der EU aus?
Natürlich muss das kritisiert werden. Also das ist, glaube ich, eine Aufgabe auch von uns Politikern in der EU, Menschenrechtspolitikern, aber auch von der Öffentlichkeit, die das kritisiert. Nicht? Da leidet natürlich die Glaubwürdigkeit. Aber die anderen Punkte, die man kritisieren kann an Serbien, die sind natürlich auch berechtigt. Die Interessen der Roma haben keine starke Lobby, weder innerhalb noch außerhalb der Europäischen Union. Und da müssen die wenigen, die das tun, einfach das laut immer zu Gehör bringen. Lassen Sie mich noch vielleicht eine Gruppe ansprechen, was auch immer von der EU kritisiert wird, zu Recht kritisiert wird, nämlich die Behandlung von sexuellen Minderheiten. Also Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender, Leute, die dürfen Versammlungen abhalten, die dürfen Vereine gründen, aber man hat ihnen jetzt schon das dritte Mal in Folge ihnen die Gay Parade, also eine öffentliche Demonstration, verboten in Serbien, in Belgrad, mit dem Verweis, dass die Polizei sie nicht ausreichend schützen kann, weil es gibt viele homophobe und rassistische und ja rechte Gruppen, die angreifen würden. Und das glaube ich nicht, dass die Polizei da so schwach ist. Ich glaube, das ist ein vorgeschobenes Argument. Hohe politische Vertreter wollen sich da nicht einsetzen dafür, dass das stattfinden kann. Und das kritisiert, finde ich, sehr glaubhaft die EU sehr deutlich, dass sie das zulassen müssen.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.